Dieser Professor Lese sagt, das ist wie ein Raubvogel, der über einer mittelgroßen Stadt fliegt von 100.000 Einwohnern und sich da im Jahr 5 Leute rauspickt.
Diese Theodizee-Frage ist ja nun mal eine, die wir uns in jedem Fall stellen, ob wir Christ sind oder nicht. Warum erleide ich etwas? Die stellt sich hier in aller Schärfe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian. Hier klingt ja alles so anders.
Ja, Uwe, wir haben einen neuen Soundtrack.
Ja, der klingt
ja, wir haben ein neues Intro. Alles neu macht der Oktober.
Und der Christian, nochmal Grüße und vielen Dank.
Ja, Christian, wir haben uns nochmal mit dir zusammen reingekniet und haben unseren preisgekrönten Abspann ersetzt durch einen neuen, jetzt schon fast preisgekrönten Intro-Vorspann. Und man muss sagen, wir nehmen heute auf am Tag der Deutschen Einheit.
Für uns ist Tag der Deutschen Einheit noch, ja.
Und Uwe ist zu wichtigen Verpflichtungen in Mecklenburg-Vorpommern, weshalb wir diese Folge remote aufzeichnen, wie man so schön sagt. Und deshalb bitten wir schon jetzt, mögliche Defizite in der Soundqualität zu entschuldigen. Wir geloben Besserung, aber vielleicht kann das neue Audio-Intro darüber hinwegtäuschen, dass wir vielleicht ein bisschen blechernd klingen heute.
Ja, und es ist ja auch ein bisschen Reminder an die harten Corona-Exil-Folgen, die ja akustisch auch etwas, sicherlich eine Herausforderung für einige waren. Ja.
Aber unsere Inhalte sollen nicht darunter leiden, wobei Herausforderung ist, glaube ich, schon das richtige Thema, denn die Dokumentation, über die wir heute reden, ist sicherlich eine Herausforderung, wenn man sie sich anhört. Die Rede ist von Lennox Hill, eine Krankenhausdokumentation von Netflix, top aktuell. 2019 ist sie entstanden. Und wenn man sich die Staffel bis zum Ende anguckt, sieht man, dass es nach dem eigentlichen Ende der Staffel nochmal eine Zusatzfolge gab. Unter den Eindrücken der Corona-Pandemie, die ja in New York ganz besonders schlimm und besonders wütet. Und da ist das Kamerateam nach Abschluss der Dreharbeiten dann im Februar, März, April wieder in das Krankenhaus gegangen und hat dort die Eindrücke der Corona-Pandemie eingefangen. Nur um zu vermitteln, wie aktuell diese Serie Lennox Hill ist. Über ein Krankenhaus und über 4 Ärzte in diesem Krankenhaus auf der Upper East Side in Manhattan. Also eigentlich sehr noble Adresse.
Lennox Hill meint auch eigentlich, das ist die Gegend in New York, nicht wahr?
Ja, und das ist das Krankenhaus.
Ja, also ja, das heißt so, aber das ist auch irgendwie die Bezeichnung dieses Viertels oder dieser Ecke in New York.
Das mag so sein, Uwe. Ja. Ich war noch nie in New York.
Ja, Online-Recherche, weißt du.
Und 4 Ärzte, 2 Frauen, 2 Männer stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentation. Und die beiden männlichen Ärzte wollen wir uns heute hier näher zur Brust nehmen, weil die beiden sind Neurochirurgen und gehören ja zur Creme de la Creme der US-amerikanischen Neurochirurgie. Menschen aus dem ganzen Land kommen dorthin, um ihre Gehirntumore dort operieren zu lassen und behandeln zu lassen. Und genauso, das sei jetzt nochmal am Rande gesagt, genauso gut wie diese beiden Ärzte sind in ihrem Fach, ist auch, finde ich, diese Dokumentation. Also die hat, wenn man sich die ansieht, wenn ihr euch diese Dokumentation ansieht, ist es nicht so, wie man das häufig hat bei Dokumentationen, dass die Kamera immer auch in den Reaktionen der dort abgelichteten und abgebildeten Personen irgendwie eine Rolle spielt, auf die man Bezug nimmt, sondern es ist tatsächlich so, als wäre die Kamera nicht da. Wenn dort das Alltagsgeschehen in diesem Krankenhaus, die Behandlung, die Diagnose, die Gespräche mit den Patienten und auch die Operationen dann auch stattfinden. Das hat mich sehr beeindruckt.
Bemerkenswerte Ausführlichkeit sieht, was ein bisschen abschreckend sein kann, ja.
Und was mich beeindruckt hat, sind die, was heißt beeindruckt, ich habe es doch irgendwie zur Kenntnis genommen, die vor der OP die Achtsamkeitsübungen, die Ärzte mit dem gesamten OP-Personal dort vor jeder OP tätigen und wenn die OP erfolgreich war, dann auch, wie es sich gehört, wie bei einem College-Football-Team abgeklatscht wird und man gratuliert sich und sagt, another tumor defeated by the crew.
Ja, da fehlt mir auch ein bisschen der Tanz, den der Quarterback beim Touchdown dann macht. Ja.
Aber abgesehen davon, dass diese Dokumentation technisch, handwerklich hervorragend gemacht ist, dass es unglaublich interessant ist, den Ärzten bei ihrer Arbeit zuzusehen, sowohl den Neurochirurgen als auch der Ärztin, die in der Notaufnahme arbeitet und dort, ja, zumindest wenn man dieser Dokumentation glauben darf, für nämlich drogensüchtige und alkoholkranke Menschen behandelt. Und die vierte Ärztin ist Gynäkologin und bringt die Kinder zur Welt. Und es ist unglaublich interessant.
Und ist selbst schwanger.
Ist selbst schwanger. Die andere Ärztin auch übrigens. Und am Ende der Folge dann auch wieder.
Ja.
Ja. Das wird natürlich auch thematisiert. Kinder kriegen, Schwangerschaft, Kinder und Beruf. Das scheint in den USA kein großes Thema zu sein. Aber das ist nicht der Grund, warum wir uns diese Serie als Popcorn-Pilger heute zu Gemüte führen. In dieser Dokumentation geht es immer wieder, denn die beiden sind wie gesagt ja Neurochirurgen, geht es immer wieder um lebensbedrohliche und lebensbeendende Krankheiten, um fürchterliche Gehirntumore und um die Art und Weise, wie diese Ärzte und auch die Patienten, die sie behandeln, damit umgehen. Und da sind einige Punkte, an die wir als Popcorn-Pilger da anknüpfen können.
Du hast im Vorgespräch schon darauf hingewiesen, dass auch in der Serie ein Fall zu sehen sei, wo es um eine ganz bestimmte Art von Tumor geht, die, und das war mir im Vorfeld nicht ganz klar, warum eigentlich diese Dokumentation? Ich dachte zuerst, naja, ich habe den Trailer gesehen, das ist sicherlich spannend und auch als Dokumentation mal ein anderer Blick darauf als bei Grey's Anatomy. Und da möchte ich jetzt mal genau die Brücke schlagen zu dem, worauf ich hinaus will. Grey's Anatomy ist eine geschriebene Arztserie wie Dr. House oder was weiß ich, auch lustig auf Scrubs oder da gibt es ja alle mögliche.
Oder die Schwarzwaldklinik.
Oder die Schwarzwaldklinik. Und die wollen schon in gewisser Weise das Krankenhausleben abbilden und möchten natürlich auch eine spannende, dramatische Geschichte erzählen, aber eben das Drama muss dann drin sein. Das heißt, das Schicksal ist ein vom Autor gewolltes. Das ist in dieser Doku nicht machbar, wenn du mit der Kamera draufhältst und das sind echte Fälle, dann hätte es ja sein können, dass ein Jahr lang da keiner kommt, der ein Problem hat. Also theoretisch natürlich nicht wirklich. Täglich kommen da Notfälle rein. Aber trotzdem entsteht eine Erzählung, die zum Teil tragischer, zum Teil rührender, aber zum Teil auch freudiger nicht hätte sein können. Also man sagt ja immer so schön, das Leben schreibt die besten Geschichten. Dazu gehört aber eben auch die echte Tragödie, die sich nicht erklären kann. Mhm. Und der eben erwähnte Tumor ist eben einer, wie du sagtest, du musst gleich nochmal den Namen nennen, der keine bisher erklärbaren Ursachen hat. Oder?
Also die unter anderem werden natürlich in Lenox Hill durch diese Neurochirurgen Glioblastome behandelt. Nicht nur, aber auch. Und auch ein Patient oder zwei, die in dieser Dokumentation gezeigt werden, leiden auch darunter. Und das ist, ich habe das in einem Interview gelesen mit einem Neurochirurgen aus Deutschland. Ich glaube, das war ein Professor Dr. Hese, wenn ich mich richtig erinnere, sagte, dass Glioblastom ereignet sich, wenn man das so sagen will, bei 5 Menschen aus 100.000. Und die Art und Weise, wie man lebt und die Art und Weise, wie man sich ernährt oder meine genetische Vorbestimmung spielt dabei überhaupt keine Rolle.
Nachweisbaren Einfluss drauf.
Ja. Und dieser Professor Ilese sagt, das ist wie ein Raubvogel, der über einer mittelgroßen Stadt fliegt von 100.000 Einwohnern und sich da im Jahr 5 Leute rauspickt.
Tja.
Und die Menschen und seine Patienten, denen er das erklären muss, warum ausgerechnet sie jetzt an diesem speziellen Tumor leiden, sind neben dieser furchtbaren Diagnose dann noch furchtbar verzweifelt, weil sie keine Erklärung dafür haben, warum es sie jetzt gerade trifft und nicht den oder die neben ihm.
Ja, und abgesehen von einigen anderen Gründen ist das vielleicht der Punkt, warum diese Dokumentation für uns Popcorn-Pilger interessant ist.
Ja, die Frage, warum erleide ich etwas, ist eine Frage, die ist so alt wie die Menschheit. Und natürlich hat sich die Theologie und auch die Bibel da viele Gedanken drum gemacht.
Nicht zum ersten Mal ist die Theodizee-Frage ja eine der Leitfragen auch für uns, wenn wir auf Filme und Serien schauen. Neulich hatten wir Serious Man, wo es um einen modernen Hiob geht. Und dieses Buch in der Bibel ist ja das Theodizee-Buch, wenn man so will, schlechthin. Und in der modernen Theologie, würde ich behaupten, hat man gelernt, keine Begründungsmodelle mehr angeben zu müssen, sondern das Leid als solches stehen zu lassen.
Ja, die Begründungsmodelle, das ist nämlich genau der Punkt. Die moderne Theologie sieht das als etwas an, was überwunden ist. In der Bibel sehen wir etwas, was die Theologie Tun-Ergehen-Zusammenhang nennt.
Ja.
Mir widerfährt etwas, weil ich etwas getan habe. Oder weil ich etwas nicht getan habe. Oder weil ich etwas Falsches getan habe. Widerfährt mir etwas sozusagen als Strafe oder als Belohnung. Und das ist etwas, was man für ein Gottesbild auch natürlich, also verstehe mich nicht falsch, verständlicherweise heute ablehnt. Nur mein Eindruck ist, dass es, wenn man auf die Gesellschaft schaut, eigentlich heute nicht viel anders ist. Wenn jemand krank wird, eine bestimmte Erkrankung bekommt, weil er zum Beispiel bekommt Lungenkrebs oder Diabetes oder, weiß ich nicht, Bluthochdruck, ja, dann ist man ganz schnell dabei zu sagen, ja, das ist ja auch kein Wunder, der hat ja auch geraucht und der hat ja auch gefressen und der hat gelebt wie die Axt im Walde.
So,
ja. Es ist zwar jetzt nicht mehr Gott, aber es ist dann unsere Lebensweise, die für etwas hergenommen wird. Und wie tief das in uns drinsteckt, zeigt eben dieses Interview mit dem Neurochirurg über das Glioblastom und die Menschen in der Dokumentation Lennox Hill, wie furchtbar das ist, zusätzlich zu der schweren Diagnose noch einmal furchtbarer ist, wenn dieses Erklärungsmodell von einem Tun-Ergehen-Zusammenhang, wenn man es jetzt mal übertragen will, nicht funktioniert. Weil es vielleicht doch Leid erträglicher machen kann oder erklärbarer, oder wir das Bedürfnis haben, es zumindest erklärbarer zu gestalten.
Es geht auch immer um die Frage von Kontrolle über sein eigenes Leben. Also alttestamentlich erfährt das Volk Israel Leid und hat rückblickend, wenn das Leid ja im Gange oder ausgehalten werden muss, im Gange ist sozusagen, oder wenn es überwunden wurde, konnte man rückblickend immer versuchen zu sagen, da haben wir das getan, darum mussten wir das erleiden und jetzt geht es uns so, da wir umgekehrt sind, wird sich das und das mit Sicherheit erweisen, wie es sich immer erwiesen hat. Um auf Hiob zurückzukommen, schon da ist Hiob ja der Gerechte, der wirklich alles getan hat und jeden Erklärungsversuch ablehnt. Und am Ende bleibt, das haben wir bei Serious Man auch schon gesagt, am Ende bleibt auch nur zu sagen, tut mir leid, mein Lieber, ich bin Gott und das kannst du nicht verstehen, warum dir das passiert. Denn du warst nicht da, als ich alles gefügt habe. Und trotzdem sagst du zu Recht, irgendwie steckt das ganz tief in uns drin. Jeder von uns kennt den Satz, da musst du nicht mal schwer erkrankt sein, warum immer ich? So, weil du einen Tag lang mit dem Fuß an jeder Ecke hängen bleibst, weil heute ausgerechnet 500 Anrufe von Kolleginnen und Kollegen reinprasseln, die dir einen Berg Arbeit geben, der irgendwie nicht aufhören will. Warum immer ich? Als ob wir die Einzigen wären. Also die nüchterne, böse Statistik, gerade bei Krankheitsfällen, zeigt, es passiert nun mal. Und das ist dann eine Lotterie. Und das ist nicht gerecht. Aber Genetik interessiert sich nicht für den Gerechtigkeitsbegriff. Und trotzdem ist es unaushaltbar.
Ja, zur Statistik, da fällt mir nämlich ein, dass einer der Ärzte, die in dem Krankenhaus Lenox Hill arbeiten, selber eine Krebsdiagnose bekommt. Und bevor seine Behandlung beginnt, verabschiedet er sich von seinen Kollegen und macht eine kleine Feier mit Freunden und Kollegen. Die besaufen sich auch ganz ordentlich. Und er sagt eben nicht das, was wir sonst aus Krankenhausdokumentationen kennen, was man auch gerne so mit einem US-amerikanischen Spirit verbindet, so I'm gonna beat it und ich werde die Krankheit besiegen und ich bin stärker. Und er sagt, nee, sowas werde ich nicht sagen. Ich bin Statistik wie jeder andere auch.
Ja.
Etwas, was jetzt nochmal ein Punkt für diese Dokumentation, die Menschen, die da selber, gut, der ist selber Mediziner, der weiß, wie es läuft, da so einen nüchternen Blick auf die ganze Sache haben. Aber ist es denn jetzt unser Ansatz, Uwe? Ist es denn das, was uns als Christen dann übrig bleibt, zu sagen, es ist jetzt Statistik und es ist jetzt Pech?
Der Gedanke kam ja auch gerade, und in Anbetracht dessen, was man da sieht, würde ich natürlich auch fragen wollen, hat das dann was mit Glauben zu tun? Können wir da was Positives aus christlicher Sicht tun? Naja, zum einen haben wir ja eben schon gesagt, modern theologisch würden wir dringend dazu raten, zu lernen, dass Leid nicht immer begründbar ist. Das ist ja auch schon mal was Neues, wenn man in die Geschichte der Theologie und des Christentums schaut. Ne? Im Dorf bricht die Pest aus, ja, dann hat wohl jemand was falsch gemacht oder was weiß ich, die Hexe war es oder so. Ne? Oder noch schlimmere Begründung, die wir alle zu Genüge aus der Geschichte kennen. Gerade jetzt und in der neuen Zeit und in Anbetracht der Leiden, die die Geschichte so uns gelehrt hat, hat Theologie und damit auch Christentum gelernt, dass nicht immer ich durch gutes oder schlechtes Handeln mein Schicksal beeinflusse, sondern es bleibt Schicksal und es bleibt auch verborgen. Also es ist erstmal nicht sehr hoffnungsspendend. Aber jetzt zu sagen, ach, I'll beat it, ich besiege das schon, das ist ja, wenn man es genau nimmt, auch eine Art Glauben. So der positive Glaube an sich selbst. Da möchte ich aber auch gerade im Zeitalter von Lebensberatung und so positives Denken, positiver Psychologie, Selbstoptimierung nochmal darauf hinweisen, ja, das ist ein Glaube, aber das ist nicht christlicher Glaube. Christlicher Glaube ist eben auch zum einen zu sagen, trotz größtem Leid bist du nicht mehr nicht aufgehoben in Gottes Hand, sondern ganz im Gegenteil. Gerade im Leid sollst du nach froher Botschaft wissen, fürchte dich nicht, er ist trotzdem bei dir. Und auch das größte Leid und der Tod sind nicht das letzte Wort. Das ist christlicher Glaube. Und dazu kommt auch dieser schöne Spruch, Gottes Hände sind unsere Hände. Das war eine der deutlichsten Dinge, die man in dieser Doku sehen konnte. Ohne das allzu groß auf den persönlichen Glauben der Leute, das Personal, die Ärztinnen, Ärzte, die Patienten eingegangen wird, hier und da deutet sich das schon mal an, hatte ich aber den Eindruck, diese Menschen tun das aus der innersten Verbundenheit zum Menschsein. Das habe ich ehrlich gesagt, das ist sicherlich ein Klischee, aber als ich die Doku angefangen habe, so gar nicht erwartet, weil ich doch ein bisschen vermutet habe, dass das Gesundheitssystem in Amerika etwas anders funktioniert und gerade die geskripteten Serien ja immer in jeder zweiten Folge das Thema Versicherung und was aufwerfen und ja, den können wir nicht behandeln und was machen wir jetzt und so. Hier stand deutlich im Vordergrund, wir machen das aus Verbundenheit zu den Menschen. Und ohne dass mir der Taufschein der Angestellten sichtbar war, dachte ich, na, also da handelt aber jemand im Sinne von christlicher und einfachster Nächstenliebe, als ich das in so manchem christlichen Kontext gesehen hätte.
Ja, Also der Glaube, der persönliche Glaube der Mitarbeiter wird an ein paar Stellen in der Dokumentation thematisiert. Ja. Also die Ärztin, die Gynäkologin, die selber schwanger ist, betet mit ihrer Familie. Mhm. Bei diesem gemeinschaftlich gesprochenen Gebet steht aber nicht die Arbeit der Ärztin im Mittelpunkt, sondern da geht es um das Miteinander in der Familie und das werdende Kind, dass es dem gut geht und dass alle gut über die nächsten Wochen und Monate kommen. Und gegen Ende der Serie gibt es eine Szene, in der einer der beiden Neurochirurgen mit einem Geistlichen spricht, der allerdings selber nicht zu Wort kommt. Ich vermute mal, dass der nicht gefilmt werden wollte. Mhm. Es ist ein älterer Herr mit schwarzem Collarhemd und die laufen den Krankenhausflur runter und das Gesicht ist nicht zu erkennen. Der ist so von hinten, schräg hinten gefilmt. Und der Arzt bedankt sich mehrfach, sagt immer, thank you, Father. Offensichtlich hat er da jetzt gerade ihm beigestanden bei der Überbringung von einer schweren Nachricht. Ja. Also traditionelle Strukturen, kirchliche Strukturen, Strukturen von einem organisierten Christentum, so werden so am Rande sichtbar.
Ja.
Also aber bei der Motivation,
gesellschaftlicher Teil,
bei der Motivation der Arbeit der Ärzte wird es nicht thematisiert. Wir können mutmaßen, dass es vielleicht in irgendeiner Weise eine Rolle spielt oder es sind tatsächlich einfach moderne, säkulare Menschen, die aus einem humanistischen Antrieb heraus handeln. Das ist beides denkbar und macht letztendlich für die Arbeit, müsste man jetzt aus christlicher Sicht böserweise zugestehen, für die Arbeit am Patienten auch keinen Unterschied. Weil man hat ja nicht den Eindruck, dass diese Ärzte schlecht mit ihren Patienten umgehen. Ganz im Gegenteil.
Ja, ganz im Gegenteil. Und da würde ich auch immer sagen, erstens ist Humanismus ja etwas, was wir uns idealerweise alle teilen sollten, ob Christen oder nicht Christen. Und als Christ interpretiere ich ja nur, was ich sehe und bezeichne es als so christlich Nächstenliebe, was aber eben nicht unbedingt den konfessionell verfassten oder religiösen Kontext haben muss, aber ich sehe dort verwirklicht, was ich aus meinem christlichen Glauben für die Gesellschaft erhoffe. Und das sehe ich dann schon bemerkenswert umgesetzt. Und insofern ist es ja sehr wohl ein Thema für uns, wenn wir fragen, inwiefern kann man christlich sich zu diesem Verfahren dort äußern, zu den Hoffnungshorizonten, dann aber auch bei dem Umgang und mit Botschaften. Und zum Beispiel diese Theodizee-Frage ist ja nun mal eine, die wir uns in jedem Fall stellen, ob wir Christ sind oder nicht. Warum erleide ich etwas? Christlichen würde man sagen, wie kann Gott das rechtfertigen? Ja, aber die Grundfrage ist ja, warum erleide ich das? Die stellt sich hier in aller Schärfe. Und zum anderen, wie sollte der Mensch handeln, um seinem Nächsten gerecht zu werden? Christlich würden wir sagen, wie handle ich im Sinne der frohen Botschaft? Und zu sehen, dass Menschen das tun, aus dem Antrieb für seinen Nächsten das Beste tun zu können, ist schön zu sehen, dass das offensichtlich etwas innerst Menschliches ist, auch wenn wir es christlich nennen würden. Ich würde mal behaupten, das ist sogar etwas Hoffnungsspendendes über die Grenzen bestimmter Kulturreligionen hinaus, wirklich zu einem gemeinsamen humanistischen Moment. Dafür eignet sich die Serie sehr gut.
Zum Schluss möchte ich noch eine Sache erwähnen, die mich in gewisser Weise besonders berührt hat. In dieser Dokumentation wird eine Familie gezeigt, die aus Brasilien stammt. Die sprechen untereinander Portugiesisch. Mir ist nicht ganz klar. Ich glaube, die haben zwei Töchter, die sind in den USA geboren. Die Eltern kommen aber aus Brasilien. Mhm. Und eines der beiden Mädchen hat einen Tumor im Kopf und wird operiert. Und diese ganze Familie und vor allen Dingen die beiden Töchter haben eine sehr enge Beziehung zueinander und strahlen eine unglaubliche Zuversicht und Lebensfreude aus. Das ist schon berührend, dazu zu sehen, wie die sich auch voneinander verabschieden vor der entscheidenden Operation. Mhm. Und die Schwester des Mädchens, das operiert wird, bittet den Arzt, das wird immer Jesus Package genannt. Was da genau drin ist, ich vermute mal irgendwie ein Bildchen von Jesus oder man sieht es nicht genau, es ist dann in einer Plastiktüte eingepackt, bittet den Arzt, das unter das Kissen ihrer Schwester zu legen während der Operation. Mhm. Und es ist so, auf der einen Seite etwas, das befremdlich wirkt für aufgeklärte Menschen, sagt, weil das so etwas, fast etwas Magisches hat, so wie so ein Talisman, den ich mitnehme und wenn ich den dabei habe, kann nichts passieren. Aber in einem übertragenen Sinn und auf eine andere, auf metaphysischere Ebene gehoben, ist es doch genau das, was die Antwort des Christentums auf die Theodizee-Frage ist.
Ja.
Auch im schlimmsten Leid ist Jesus, und wenn es in Form eines Jesus-Packages ist, ja, ist aber auch im OP-Saal und in der größten Not und im größten Leid mit dabei und legt sich bei mir unter das Kissen, im Bild gesprochen. Es bräuchte dieses greifbare Package nicht, aber wenn es dieser jungen Frau, die da operiert wird und ihrer Familie hilft, sich dessen bewusst zu sein, dass Jesus bei uns ist, auch im größten Leid, dann war es etwas ganz Tolles und ein tolles Bild, diese Folge zu sehen, wie diese junge Frau da im Krankenhaus mit ihrer schweren Diagnose umgeht.
Ich würde ja sogar frech sagen, vor Katholikinnen und Katholiken muss man das ja kaum erklären, denn wir haben gute Erfahrungen damit, in Zeichenhandlungen deutlich zu machen, was eigentlich immer Gegenwart Gottes ist.
Genau.
Die machen wir uns so bewusst. Und insofern wirklich wunderschön. Und es ist außerdem eine Art Zuversicht, die nicht darauf angewiesen ist, dass ich mich selber zu irgendetwas stilisiere. Ich bin so gut und ich werde die Krankheit besiegen. Sondern das ist die Zuversicht, ich bin nicht allein. Ich werde geliebt von meiner Schwester, meiner Familie. Die sind ganz nah bei mir und auch von Gott.
Uwe, mach mal einen Strich drunter. Ich hoffe, es hat gefallen. Die Dokumentation lohnt sich auf jeden Fall. Und beim nächsten Mal, wir versprechen es dann wieder mit besserer Soundqualität.
Jawohl. Ich gucke jetzt noch die letzte Folge, die Sonderfolge zu Corona. Und dann würde ich sowieso empfehlen, schaut euch mal den Dokumentationsbereich von Netflix an. Da sind wirklich hervorragende Sachen dabei. Gerade zum Tag der Deutschen Einheit gibt es da auch was, hat Fabian empfohlen. Also bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Die Popcorn-Pilger, ein Podcast des katholischen Bildungswerks, produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen.